Willkommen zu Nicht im Fachraumessen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist Ann-Kathrin Krebs und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist David Haug von der FAU Erlangen-Nürnberg als zusätzlicher Moderator mit dabei.
Hallo zusammen.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Jasmin Kneuper von der TU Dortmund und Kevin Kercher von der PH Ludwigsburg über die Rolle der Mathematik in der Chemie.
Hallo ihr beiden.
Hallo. Schön hier zu sein.
Hallo.
Ja, doch schön, dass ihr hier bei uns seid. Mögt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen? Jasmin, magst du starten?
Ja, mein Name ist Jasmin Kneuper. Ich habe Mathematik und Chemie für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen von 2018 bis 2023 an der TU Dortmund studiert. Und im Studium an der Universität und auch anderen Institutionen aus dem Bildungsbereich gearbeitet. Und seit Oktober 2023 bin ich Doktorandin im Arbeitskreis von Professor Insa Melle.
Genau, ich bin Kevin Kercher. Meinen Namen habt ihr ja schon vorgestellt. Ich habe Lehramt auf Sekundarstufe 1 studiert, auch Mathematik und Chemie, das an der PH in Schwäbisch Gmünd. Und bin seit 2021 da an meiner Doktorarbeit dran, die jetzt in den letzten Zügen ist. Und seit 1.4. an der PH in Ludwigsburg.
Super, vielen Dank für eure kurze Vorstellung. Damit unsere Zuhörenden euch noch ein bisschen besser kennenlernen können, möchten David und ich heute ein kurzes Spiel mit euch spielen. Wir geben euch abwechselnd Satzanfänge vor, die wir euch bitten zu vervollständigen. Zum Beispiel, ein Phänomen, das mich an den Naturwissenschaften immer wieder begeistert, ist,
wie ja, alltägliche oder vielleicht auch nicht ganz so alltägliche Beobachtungen, die meiner ersten Intuition vielleicht auch widersprechen können, erklärt werden können. Mal ist es ja total greifbar und mal etwas abstrakter, aber irgendwie immer logisch. Und genau diese Logik in der Umwelt zu entdecken, das ist das, was mich begeistert.
Dem kann ich mich total anschließen. Ich habe auch darüber nachgedacht und die Alltäglichkeit der Chemie, das fasziniert mich immer wieder und das kann ich gar nicht an einem Phänomen festmachen.
Ein erfolgreicher Tag an der Uni braucht auf jeden Fall
tolle Studierende und KollegInnen und so als kleines Sahnehäubchen vielleicht noch diesen einen Moment, in dem ich mir denke, so, ja, das war jetzt wirklich ein Schritt weiter, sei das in der Forschung, aber auch in der Lehre.
ganz genau. Die tollen KollegInnen, die stehen auch bei mir auf Platz 1. Der Kontakt mit den Studierenden da direkt mit drauf und dann eben auch so ein Moment, wo es Klick macht oder irgendwas, wo man wirklich was richtig geschafft gekriegt hat, sei es noch so klein, das ist immer ein sehr optimaler Tag an der Uni.
Und ein Thema, das ich liebe zu lehren, ist
voll schwierig zu definieren, weil ich mich für total vieles begeistere. Wenn ich mich aber für einen Bereich der Chemie festlegen müsste, dann vielleicht die physikalische Chemie. Und zwar gerade dann, wenn die Studis mich so anschauen und sagen, ja, das ergibt ja total Sinn. Warum bin ich eigentlich nicht früher drauf gekommen? Also wenn die diesen Aha-Moment haben, gerade in einem Bereich, den sie vielleicht auch als eher schwierig wahrnehmen.
Ich habe dann ein ziemlich konkretes Thema, weil das aufgreift, was ich in der ersten Frage gesagt habe, und zwar das Thema Wasser. Das macht mir in der Schule irgendwie immer unfassbar viel Spaß, weil das zu alltäglich so bedeutsam ist und auch chemisch eigentlich total spannend, obwohl es so ein einfacher, langweiliger Stoff ist. Und den in der ganzen Tiefe zu durchdringen, finde ich immer wieder spannend.
Ja, jetzt, wo wir euch ein bisschen haben kennenlernen dürfen, gehen wir mal ein bisschen über zum Inhaltlichen. Anders als die Chemie und die Physik, die ja in ihrem Kern eher auf empirischen Beobachtungen und Experimenten beruhen, ist die Mathematik ja durch ihren doch eher streng deduktiven bzw. logisch schlussfolgernden Charakter ja keine Naturwissenschaft. Aber trotzdem ist sie aus ihr nicht wegzudenken. Irgendwie wird auch in jedem naturwissenschaftlichen Studium noch Mathe gelehrt und man kommt ja nicht ganz drum herum. Und Jasmin, ich würde dich mal fragen, woran liegt das denn überhaupt?
Naja, die Mathematik ist ja ein Theoriegebäude. Du hast es schon gesagt, sie ist anders als die Naturwissenschaften. Wir haben in der Mathematik wenige Axiome und wollen daraus möglichst viele Schlussfolgerungen ableiten, und zwar logische Schlussfolgerungen ableiten. Das heißt, die Mathematik liefert uns eher so abstraktere Beschreibungen, Kategorien, allgemeine Muster. Und die Chemie bzw. die Naturwissenschaften, die sich dann eher mit den natürlichen Phänomenen und den empirischen Beobachtungen beschäftigen, die werden strukturiert durch die Mathematik. Also die Mathematik strukturiert diese natürlichen Phänomene und ist damit auch irgendwie ein Werkzeug zur Erklärung und Vorhersage, weil wir eben mit Hilfe der Mathematik Modelle formal ganz präzise formulieren können und Konsequenzen auch sinnvoll und logisch nachvollziehbar herleiten können. Und damit ist die Mathematik in der Chemie ja auch eine Sprache, ein Kommunikationstool natürlich auch, Stichwort Graphentabellen und so weiter. Aber auch zur Quantifizierung von Beobachtungen begegnet sie uns immer wieder, zur Datenanalyse. Das heißt, die Mathematik ist eigentlich omnipräsent, sie ist immer da und formt in gewisser Weise auch die Denkweise der Naturwissenschaften.
Ja, vielen lieben Dank für diese sehr ausführliche Antwort. Kevin, hast du noch was zu ergänzen?
Nein, ich habe ganz wild genickt, ist natürlich bei einem Audioformat nicht zu sehen. Genau, dieser Gedanke der Universalsprache, auf die man sich da irgendwie einigen konnte, das ist ja eigentlich auch total faszinierend, dass es eben nicht abhängig ist von irgendeiner gesprochenen Sprache, sondern wir da eben Dinge gefunden haben, die weit über Landesgrenzen hinweg verständlich sind. Gleichzeitig aber eben ja, eine zweite Fachdisziplin fordern, die man eben auch verstehen muss in gewisser Weise und das eben vielleicht auch andere Probleme einkauft. Werden wir ja vielleicht noch sehen heute.
Super, vielen Dank. Ihr habt euch beide für ein Lehramtsstudium mit Mathematik und Chemie entschieden und dies dann jetzt auch noch in Verbindung gebracht bis hin in eure Promotion hinein. Was begeistert euch denn eigentlich für dieses Fach oder für diese Fächerkombination und wie haben da gegebenenfalls auch Studien schon Einfluss drauf gehabt, auf diese Wahl?
Also vor allem rückblickend kann ich sagen, dass diese, nur für die Mathematik jetzt mal gesprochen, diese Lehre der Muster und Strukturen, die finde ich total faszinierend. Das war mir lange Zeit in der Schule überhaupt nicht klar. Ich war kein guter Mathematikschüler, aber im Studium hat es bei mir so richtig Klick gemacht und ich habe wirklich Verbindungen gesehen, Strukturen und das fand ich in der Studienzeit an der Mathematik immer schön. An der Chemie fand ich immer schön, eben dieses Alltägliche, das ja vielleicht auch manchmal faszinierend und Schauversuchmäßige, was man da eben machen kann. Und im Studium hat sich dann immer weiter rauskristallisiert, dass diese Verbindung von diesen beiden Fächern total wichtig ist. Wie Jasmin gerade auch schon gesagt hat, dass wir die Mathematik wirklich als Werkzeug, als Sprache nutzen können. Und ich glaube, die Faszination für die Einzeldisziplinen und dann dieses Spannende, was ich in der Verbindung sehe, das lässt mich bis heute irgendwie nicht ganz los.
Bei mir ist es neben dem, was Kevin auch schon alles angesprochen hat, auch vor allem diese Logik. Also zu sagen, ich habe eine Definition und ich habe vielleicht die Voraussetzungen A, B und C und dann kann ich daraus vielleicht Aussage D folgern. Und das Ganze kann ich beweisen. Und wenn dieser Beweis dann von der Fachcommunity akzeptiert wird, dann bin ich vielleicht ganz nah an etwas, was wir als wahr betiteln würden oder als richtig. Und dann kann ich mir ganz viele Gedanken darüber machen, was passiert, wenn A nicht erfüllt ist, wenn B nicht erfüllt ist oder C oder wenn ich etwas davon ersetze. Aber ich kann mir sicher sein, wenn A, B und C erfüllt sind und ich habe einmal bewiesen, dass D daraus abgeleitet werden kann, dann kann ich D da auch in jeglicher Situation raus ableiten. Und das spricht auch diese verallgemeinernden Strukturen, dieses Muster identifizieren an, was Kevin gerade schon gesagt hat. Und ganz explizit dann auch aufs Studium bezogen, dieses Knobeln. Also, dass man oft stundenlang, tagelang, manchmal auch sogar viel, viel länger noch über einem Problem saß, diskutiert hat, Dinge ausprobiert hat, hin und her überlegt hat und ja, vielleicht auch ein bisschen verzweifelt ist an der einen oder anderen Stelle. Und dann kam aber so eine kleine Idee und bei mir war es häufig dann, wenn ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, also zum Beispiel beim Joggen oder sowas oder wenn man geduscht hat. Und dann kam diese kleine Idee, man hat sich hingesetzt, hat es aufgeschrieben und es hat funktioniert. Und das ist ein wahnsinnig großartiges Gefühl, wenn man da vorher so lange geknobelt hat und dann kommt dieser Moment und es funktioniert und der lässt einen irgendwie weitermachen. Und das ist so das, was mich immer wieder abgeholt hat, sowohl in der Chemie, aber ganz besonders auch in der Mathematik, dieses Knobeln immer wieder.
Und jetzt gehört Knobeln ja auch zu den, ich sag mal, durchaus noch Alltagstätigkeiten, die man so in der Promotion ab und zu mal, denen man da auch mal in der Promotion begegnet. Und ja, also es überrascht jetzt, glaube ich, niemanden mehr, wenn wir jetzt sagen, dass ihr beide euch ja jetzt auch in eurem Promotionsprojekt mit der Mathematik beschäftigt. Ihr setzt aber trotzdem ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich würde euch mal bitten, dass ihr mal ganz kurz grob zusammenfasst, welche das jeweils sind. Kevin, magst du vielleicht nochmal starten?
Ich setze in meiner Promotion eher den etwas grundlegenderen Schwerpunkt. Ich habe mich eben auf dem Weg in die Promotion irgendwann gefragt, warum klappen denn ganz elementare Sachen nicht? Wir haben oft Studien, die zeigen, dass vor allem in der komplexeren Chemie-Mathe-Verbindung, zum Beispiel wenn es um Logarithmen oder die Nernst-Gleichung und so weiter geht, da vieles nicht klappt. Aber gleichzeitig fällt auch immer wieder auf, dass so einfache Dinge wie Bruchrechner nicht richtig funktionieren. Und dann die Lehrkräfte oft dazu tendieren zu sagen, na ja, gut, die können halt nicht rechnen. So ganz plakativ mal gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, ich will mir vor allem die einfachere, in Anführungszeichen, Mathematik in der Chemie anschauen und fokussiere da von der chemischen Perspektive her eher auf die Konzentrationsberechnungen, auf den Lösungsbereich, also die chemischen Lösungen.
Bist du das bei dir, Jasmin?
Ja, ich bin in dem Bereich, den Kevin gerade vielleicht als den komplizierteren Mathematikbereich beschrieben hat, wenngleich es da auch noch viel, viel komplexere Dinge gibt. Und zwar beschäftige ich mich in meiner Promotion mit der Studieneingangsphase, also dem ersten Semester im Regelfall bei uns mit Studierenden aus der Chemie, chemischen Biologie und dem Lehramt GÖG sowie Berufskolleg. Und da dann im Themenbereich Redox und Elektrochemie. Und unser Ziel ist es, dass wir die Studierenden da befähigen, so sicher in diesem Themenbereich navigieren zu können. Und die Mathematik ist dabei natürlich ständiger Begleiter. Wenn wir über Reaktionsgleichungen aufstellen reden, dann ist das mathematisch gesprochen das Lösen eines linearen Gleichungssystems, wenngleich wir natürlich nicht wollen, dass die Studierenden später ohne Nachdenken irgendeinen Algorithmus lernen und irgendwo anwenden mal, ohne dass sie eigentlich wirklich verstanden haben, was sie da tun. Das heißt, die Mathematik ist eben immer wieder dabei. Später dann auch bei der Nernst-Gleichung, hier insbesondere natürlich die Logarithmusfunktion.
Vielen Dank, Jasmin. Jetzt bist du ja im Hochschulkontext unterwegs und setzt dich mit Studierenden auseinander, die im Anfangsbereich ihres Studiums dazu gezwungen werden, chemisch zu rechnen. Wie war das denn eigentlich bei dir? Warst du zuerst in der Fachveranstaltung oder erst in der Matheveranstaltung?
Unser Forschungsinteresse gilt vorrangig tatsächlich den fachdidaktischen Herausforderungen im Fach Chemie, insbesondere eben in der Studieneingangsphase. Und unser Fokus liegt auf dem fachspezifischen Verstehen. Also in meinem Fall das mathematische Denken als integraler Bestandteil chemischen Denkens. Und damit haben wir uns dann für die Fachveranstaltung entschieden und haben uns zum Ziel gesetzt, ein Angebot zu schaffen, das auch langfristig ins erste Semester integriert wird, um die StudienanfängerInnen dort direkt abholen zu können. Und in der Mathematik ist es ja eben so, gerade im Anfangsstudium, dass dort die Grundlagen gelegt werden. Beispielsweise Stichwort Mengenlehre, die auch total wichtig ist, um später die darauf aufbauende Mathematik verstehen zu können, aber jetzt primär vielleicht keine direkte realistische Anwendung in der Chemie im Studium haben, sodass wir den Fokus eher auf die Mathematik als Kommunikationstool legen in der Chemie und weniger auf die Mathematik isoliert. Grundsätzlich wäre natürlich auch eine Anknüpfung an die Matheveranstaltung möglich gewesen, aber dann eben anders gestaltet, als wir das jetzt gemacht haben, auch mit einem anderen Forschungsinteresse vielleicht und mit einem anderen Fokus.
Und wenn du von deinem Fokus sprichst, welche Kompetenzen möchtest du denn jetzt ganz gezielt bei den Studierenden fördern? Und warum sind diese Kompetenzen, die du fördern möchtest, wichtig? Und wie gehst du dabei vor, wenn du sie fördern möchtest? Als drei Fragen in einer.
Okay, ich fange mal vielleicht vorne an. Also ganz grob formuliert, so als Auswahl möchten wir, dass die Studierenden später die grundlegenden Begriffe, also sowas wie Reduktion, Oxidation, Reduktionspotenziale etc. definieren können, aber auch erklären können tatsächlich. Also nicht einfach nur irgendwas wiedergeben können, was sie auswendig gelernt haben, sondern das wirklich verstanden haben, Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten erkennen können und dass sie zum Beispiel Redox-Reaktionsgleichungen dann sicher aufstellen können, aber vor allem auch begründet aufstellen können. Das heißt, sie sollen nicht nur einen Algorithmus anwenden, sondern tatsächlich verstehen, warum ist jetzt ein einzelner Schritt vielleicht nötig, warum wird etwas so und so gemacht. Also immer wieder dieses Warum. Sie sollen zum Beispiel auch Voraussagen über thermodynamisch mögliche Zellreaktionen begründet treffen können. Das ist dann so mehr der Bereich der Elektrochemie und eben auch Einflüsse auf die Reduktionspotenziale erklären können. Und dann mithilfe der Nernst-Gleichung eben auch mathematisch ausdrücken können. Das heißt, so, wenn man das mal so auf eine höhere Ebene bringt, in Anführungszeichen, geht es uns vor allem darum, dass sie grundlegende Konzepte verstehen und dabei das inhaltliche Denken vor dem Kalkül, Zitat einer Mathedidaktikprofessorin, immer wieder mit einfließt und im Vordergrund steht. Sprich, wie gehen wir vor? Die Studierenden arbeiten zunächst erstmal eigenständig mit interaktiven Lernvideos, die insbesondere vor allem die konzeptuelle Ebene fokussieren. Das lässt sich nicht immer alles ganz klar voneinander trennen, konzeptuelle und prozedurale Ebene, deswegen vorrangig an der Stelle. Dem schließt sich dann eine Übungsphase an und diese Kombination aus Lernvideos und Übungsphase erstreckt sich in Summe über 2 Wochen. Und in der Übungsphase, ja, wie der Begriff auch schon irgendwie sagt, arbeiten Sie dann mit verschiedenen Übungsaufgaben, also eher ein bisschen vielleicht die prozedurale Ebene. Aber ganz wichtig, immer wieder natürlich in Verbindung mit der konzeptuellen Ebene, warum mache ich etwas? In dieser Übungsphase ist es so, dass wir die Studierenden in 3 Gruppen einteilen. In den Lernvideos, in der Lernvideophase ist es noch so, dass die Lernvideos für alle gleich sind. Und in der Übungsphase gibt es dann 3 gleiche, vergleichbare Gruppen, und zwar vergleichbar hinsichtlich des Vorwissens und auch des Geschlechts, mit dem sie sich identifizieren. Und eine Gruppe erhält dann Worked Examples, eine Gruppe so eine themen- bzw. fachbezogene strukturelle Unterstützungsmaßnahme, die wir jetzt Flowchart nennen, und eine Gruppe zu Vergleichszwecken einfache Kurzlösungen, die dann tatsächlich nur die finale Lösung darstellen.
Ich habe trotzdem eine Rückfrage oder zwei Rückfragen vielleicht. Du hast jetzt gerade den Begriff Worked Example benannt und du hast aber auch gesagt, einfache Kurzlösungen. Worin unterscheiden die sich oder was zeichnet diese Worked Examples vielleicht dagegen aus?
Worked Examples sind für uns Lernaufgaben. Das heißt, den Lernenden wird eine Expertinnenlösung zu einer formulierten Aufgabe inklusive dann auch der finalen Antwort gezeigt. Und sie können aber diese Expertinnenlösung eben nachvollziehen und an diesem Modell lernen. Eine Kurzlösung wäre nur die finale Antwort. Und ein Worked Example als Lernaufgabe ist eben sehr viel elaborierter, erklärt immer wieder Hintergründe, strukturiert also so einen komplexen Prozess und hat zum Ziel eben ein Verständnis aufzubauen, statt rein algorithmisch was abzuhandeln. Wir orientieren uns da jetzt in dem, was ich gesagt habe, zum Beispiel auch an Definitionen von Atkinson, Sweller, Renkel etc., um nur mal so stichwortartig ein paar Namen reinzuschmeißen, sodass da eben in der Ausführlichkeit, in der Elaboriertheit und in dem Ziel dahinter ein Unterschied besteht.
Welche Rolle spielt denn die Strukturierung, die du mit den Worked Examples oder auch, ich glaube, Flowcharts hast du auch schon genannt gehabt, erreichen möchtest, also die jetzt konkret für das Lernen dann auch hilfreich sind?
Vielleicht dann nochmal als Ergänzung hinten dran: Flowcharts sind für uns eben strukturelle Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt, da werden verschiedene Arbeitsabläufe visualisiert, die vielleicht zur Lösung verschiedener Probleme oder auch Aufgabenbearbeitung nötig sind. Sprich, wir geben den Lernenden, Studierenden bei uns in dem Fall Prozeduren und so strategische Ansätze mit. Hinter beiden steckt die Idee, also sowohl hinter den Flowcharts als auch den Worked Examples, dass wir die konzeptuelle und die prozedurale Ebene miteinander in eine sinnvolle Verbindung bringen, dass wir dieses inhaltliche Denken immer wieder anregen, auch explizit einfordern, dass sie sich überlegen, warum ist jetzt ein Schritt irgendwie nötig oder was passiert eigentlich hier gerade in diesem Schritt, ohne nicht den einfach nur abzuarbeiten, sondern mit Köpfchen, so ganz platt reingesagt, zu arbeiten. Und diese komplexen Prozesse eben visuell zu strukturieren, eine Orientierung zu geben, um auch kognitiv natürlich zu entlasten. Denn ich gebe die Lösungsstruktur vor und kann damit kognitive Kapazitäten auch schaffen, um die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen. Sprich, wir wollen ganz allgemein für das Lernen gesprochen ein Verständnis aufbauen, statt das rein algorithmische Handeln, so wie ich es jetzt schon ein paar Mal auch gesagt habe.
Ja, danke schön, Jasmin. Also ich glaube, wir und auch unsere Zuhörenden können uns jetzt schon mal ganz gut vorstellen, was du gemacht hast. Mich würde jetzt gerade mal interessieren, wie finden die Studierenden das denn überhaupt, wenn jetzt auf einmal noch mehr Mathe im ersten Semester machen müssen als sowieso schon?
Das ist eine total spannende Frage und ich kann auch schon von ersten Ergebnissen dahingehend berichten, also so einer ersten Resonanz. Und grundsätzlich, und das hat uns natürlich sehr gefreut, ist die sehr positiv tatsächlich. Also wenn wir uns erste Ergebnisse bezüglich der Attraktivität angucken, dann werden die Lernvideos attraktiver wahrgenommen als die Übungsphase. Übungsphase jetzt generell gesprochen, alle 3 Gruppen zusammengenommen. Und wenn wir mal in die Übungsgruppen reinschauen, dann scheinen sich da erstmal keine statistisch signifikanten Unterschiede zu ergeben. Bezüglich der Usability ist es ein ähnliches Ergebnis bezüglich des Vergleichs Lernvideo und Übungsphase. Wenn wir hier in die einzelnen Gruppen reinschauen, dann ergeben sich da Unterschiede zugunsten der Worked Examples. Und das Ganze gilt auch für den Cognitive Load. Die ganz genaueren Angaben dazu kann ich dann in der nächsten Zeit irgendwann geben. Vielleicht da so ein kleiner Seitenverweis auf unser Symposium bei der GDCP unter dem Titel Herausforderungen und innovative Ansätze in der Hochschulfachdidaktik, wo dann auch erste Ergebnisse auf jeden Fall vorgestellt werden.
Liebe Jasmin, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in dein aktuelles Projekt. Jetzt gehen wir zu unserem Gast zurück, Kevin. Nämlich dein Projekt untergliedert sich ja in mehrere Teiluntersuchungen. Magst du uns bitte auch einmal kurz beschreiben und in dem Gesamtkontext deiner Promotion so einordnen, was wir jetzt auch gerade schon gehört haben und wo du tatsächlich ansetzt?
Ja, also ich habe versucht, drei Perspektiven auf mein zentrales Konstrukt einzunehmen und das will ich vielleicht zuerst mal ganz kurz umreißen. Also es geht vor allem um, wie ich schon beschrieben habe, die etwas in Anführungszeichen einfachere Mathematik in der Chemie, also das Bruchrechnen mit der klassischen C ist gleich N durch V-Formel umgehen können und da aber auch gleichzeitig zusätzlich mit dazu der mathematischer Repräsentationswechsel. Darunter versteht man dann beispielsweise den Wechsel direkt aus der Formel in den Graphen oder aus einer Tabelle mit verschiedenen Werten dann Graphen zu machen oder aus einem Graphenzusammenhang verbal ablesen zu können. Genau, das ist so das Zentrum darin. Und die erste Perspektive, die wir darauf eingenommen haben, ist na, grundsätzlich mal die Einstellung gegenüber diesem chemischen Rechnen. Das ist ja durchaus interessant. Hintergrund war, dass wir gesagt haben, naja, Chemie hat ja bestimmte Teilbereiche, die sehr interessant sind für Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel das Experimentieren. Und dann kommt ja auch immer wieder raus, dass Theoriekonstrukte eher als nicht so interessant wahrgenommen werden. Und da haben wir eben ganz konkret noch die Beschäftigung mit dem chemischen Rechnen mit aufgenommen und das mit einem existierenden Fragebogen von Gaspard und KollegInnen abgefragt und sind da eben zum Ergebnis gekommen, dass ja, das chemische Rechnen nicht ganz so beliebt ist. Grundsätzlich Schülerinnen und Schüler das aber für sinnvoll erachten, wenn sie sich besonders sicher in Chemie fühlen, also ein hohes Selbstkonzept in Chemie mitbringen und sich in gewisser Weise für Mathematik interessieren können. Die zweite sehr große Perspektive ist dann natürlich der Bearbeitungsprozess, wenn solche Aufgaben gegeben werden, in denen eben chemisch gerechnet werden muss und dieser mathematische Repräsentationswechsel stattfinden soll. Da kamen im Think-Aloud-Prozess ganz viele verschiedene Dinge raus. Ich habe da Interviews geführt mit einem lauten Denken-Prozess. Genau, da kamen ganz viele verschiedene Dinge raus. Da können wir ja wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Und die dritte Perspektive ist dann natürlich die kognitive Belastung. Vielleicht ist tatsächlich das Rechnen in der Chemie deutlich belastender als das Rechnen in der reinen Mathematik. Auch das haben wir mit Eye-Tracking untersucht und kamen da so ein bisschen zum Entschluss, dass das nicht unbedingt sein muss. Also vielleicht die kognitiven Kapazitäten da sein können, um ja, weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Vielen Dank, Kevin. Jetzt hast du uns ja schon von drei Projekten erzählt. Ich glaube, damit könnten wir sogar drei Podcast-Episoden füllen, wenn wir das wollten. Aber ich glaube, wir würden uns gerne hier mal auf deine zweite Teilstudie fokussieren. Du hast jetzt gerade den Begriff Think Aloud genannt. Magst du mal vielleicht ganz kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann und warum du dich vielleicht auch für diese Methode entschieden hast?
Genau, ich habe es, glaube ich, auch schon wörtlich übersetzt. Einmal das laute Denken, also dass die Probandinnen und Probanden, das müssen nicht SchülerInnen sein, das können Studierende, sämtliche andere Menschen sein, beim Bearbeitungsprozess einer Aufgabe, eines Problems ihre Gedanken laut vortragen. Das wird dann eben aufgezeichnet, ganz normal in einer Interviewsituation und tatsächlich finde ich als Forschenden da die Herausforderung, sich da wirklich auch zurückzunehmen und da nicht reinzugrätschen und die Person wirklich mal machen zu lassen. Das fand ich einen total spannenden Prozess, das auch kennenzulernen als Forschender. Und ich habe mich natürlich dafür entschieden, weil mich wirklich der Bearbeitungsprozess dahinter interessiert hat und eben nicht einfach wieder die Lösung, die hinten rauskommt und auf dem Papier vielleicht festgehalten wurde, eventuell mit einem etwas ausführlicheren Rechenweg, aber wo welche Entscheidungen in diesem Rechenweg getroffen werden, die kann ich eben nur nachvollziehen, wenn ich begleitend dazu die Gedanken auch erfasst habe. Und deswegen habe ich mich da dafür entschieden.
Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe an Methoden, mit denen man Daten erheben kann. Und warum hast du dich denn jetzt wirklich konkret für Think Aloud entschieden? War das dir von Anfang an klar, dass du damit forschen möchtest? Oder war das auch so ein Prozess, wo du anhand von Aus- und Einschluss von verschiedenen Methoden dich dann am Ende dafür entschieden hast?
Also ganz ursprünglich in der Ideefassung war das eher so ein bisschen ein kleinerer Teil, da eben erstmal noch nicht ganz methodisch ausgeschärft Probleme mit diesen Aufgaben zu erheben. Und dann kamen wir schon sehr schnell drauf, dass man da qualitativ vorgehen muss, um da in die Tiefe reingehen zu können. Und dabei war dann die Entscheidung für der Think Aloud schon sehr schnell klar, weil wir eben diesen Prozess nicht vorstrukturieren wollten. Da war für mich, für uns die Entscheidung schon relativ klar, eben nicht jetzt die Interviewfrage strukturiert stellen zu wollen. Und warum machst du jetzt das N darüber? Die Option habe ich mir offen gehalten nach dem Think Aloud Prozess. Also das kam dann da anschließend schon immer mit dazu, dass ich mir Notizen nebenher gemacht habe, so ein paar Fragen definitiv schon vorstrukturiert habe. Aber das Zentrale darin war definitiv der Denkprozess, den wir da eben auflösen wollten oder näher untersuchen wollten.
Und jetzt interessiert uns natürlich auch total brennend, was ist denn rausgekommen?
Ja, genau. Also ich fange mal tatsächlich, weil wir gerade sehr auf dem Methodischen hingen, mit dem Methodischen an. Für mich kam raus, dass es unfassbar schwierig ist für manche Schülerinnen und Schüler. Das waren ganz bunt gemischt aus der Kursstufe, Jahrgangsstufe 1, Jahrgangsstufe 2. Berufliches Gymnasium, nicht berufliches, Berufskolleg, dass wir da wirklich ganz bunt gemischt haben. Für die ist es tatsächlich ziemlich schwierig, obwohl die auch schon etwas älter sind, in so einen wirklich lauten Denkenprozess reinzukommen und eben nicht einfach nur zu beschreiben, was sie da gerade tun. Also zu sagen, ich schreibe da jetzt die Zahl hin, sondern eben auch den Gedanken dahinter zu verbalisieren. Und da war dann schon die Herausforderung, dass eben mit so einführenden Aufgaben hinzukriegen, dass dieser Prozess wirklich gut anläuft. Und in den zentralen Aufgaben zum chemischen Rechnen kamen dann ganz unterschiedliche Dinge raus. Und ich würde tatsächlich mal mit dem Kalkül anfangen, weil den Begriff die Jasmin auch schon gebracht hat. Und da habe ich so ein bisschen zwei verschiedene Perspektiven drauf. Einmal sehen wir ganz klassisch, was andere Studien auch zeigen, ist, dass wenn ich mich verrechne, ich mich halt verrechne. Wenn ich nicht bruchrechnen kann, kann ich nicht bruchrechnen. Und dann klappt dieser reine Kalkülprozess schlichtweg nicht. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass das eine ziemliche Sicherheit bieten kann. Unter diesen Probandinnen und Probanden waren einige mit dabei, die ein bisschen Abstand schon zur Schulchemie hatten. Und dann haben die sich da wirklich, ja, man kann sagen, dran festgehalten, weil sie wussten, okay, Mathe finde ich jetzt gerade gar nicht so schwierig, also die Mathematik, die da dahinter steckt, dann bearbeite ich das mal wirklich aus einem reinen Kalkülgedanken raus. Was dann, und das finde ich fast das Spannendste, und das vermischt sich so ein bisschen mit dem zweiten Ergebnis, ist, dass sich dann chemische und mathematische Vorstellungen so ein bisschen miteinander vermischen können. Also wir haben einerseits eben gesehen, das Kalkül bietet total viel Sicherheit, und andererseits konnte man sehen, dass die chemische Vorstellung, die da hinten dran steckt, gar nicht gut ausgearbeitet ist. Ganz oft an Alltagsvorstellungen sich orientiert, die zum Teil auch gut sind, das muss man sagen. Ich kann da mal aus einem Interview zitieren oder vorstellen, dass die befragte Person da gesagt hat, ach naja, das ist ja wie wenn ich so ein Johannisbeersirup nehme und wenn ich da immer mehr Wasser drauf mache, dann wird es heller. Das ist ja so an sich alltagsmäßig ein relativ guter Bezug zur Verdünnung einer Lösung, aber gleichzeitig hatte sie sich so an der Kalkülvorstellung festgehalten, die leider falsch gelaufen ist, weil die Person sich verrechnet hat, dass sie ihre, finde ich ja, ganz gute Vorstellung aus der Alltagsperspektive wieder revidiert hat und gesagt hat, ach nee, die Konzentration muss steigen, wenn ich mehr Wasser dazugebe bei gleichbleibender Stoffmenge. Und da sehen wir quasi eben das dran, dass sich das total miteinander vermischt und es eben nicht so klar ist, wie das manche Studien sagen, okay, es scheitert an der Mathematik oder es scheitert am chemischen Verständnis. Das ist ein totales Mischmasch, was da entstehen kann. Und das fand ich total wertvoll, auch dann an der Methode das Auflesen lösen zu können.
Ja, danke schön, Kevin. Abschließende Frage vielleicht noch für dich, wenn man jetzt da noch weiterlesen möchte oder vielleicht auch Einblick in deine anderen beiden Studien bekommen möchte. Wo kann man das tun?
Ich gehe sehr gerne auf die GDCP-Tagung und stelle da diese kleinen Ergebnisse auch immer wieder vor. Zu jeder Studie gibt es was in den Tagungsbänden, außer zu der Cognitive Load-Studie. Das ist im Tagungsband einer anderen Fachgesellschaft, nämlich der ETRA gewesen. Und dann hoffentlich ganz, ganz bald auch in meiner Dissertationsschrift.
Fantastisch. Also es ist super interessant, bei euch beiden in die jeweiligen Projekte reinzulauschen. Und vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon einmal für eure erste thematische Orientierung. Wir wollen jetzt einmal über eure Projekte hinaus ein bisschen schauen und wollen mal gucken, wie es denn in so einigen fachübergreifenden Projekten da aussieht. Da spielen ja auch Grundvorstellungen als Brücken zwischen Mathematik und Chemie eine wichtige Rolle. Wenn ihr an dieser Stelle mal an so eine Definition denkt, wie würdet ihr diese denn da formulieren?
Der erste Name, der mir damit so auch ein bisschen in Verbindung mit einfällt, ist natürlich vom Hofe. Das wäre dann die Idee, dass Grundvorstellungen eben die Beziehung zwischen mathematischen Inhalten auf der einen Seite und dieser individuellen Begriffsbildung, beziehungsweise dem Phänomen der individuellen Begriffsbildung beschreiben, sprich als Mittler zwischen Mathematik, Individuum und der Welt fungieren und immer wieder diese Übersetzungsinstanz sozusagen sind.
Und spielen die bei dem Projekt auch eine Rolle, Jasmin? Du hast ja jetzt schon vorhin mal inhaltliches Denken vor Kalkül angeschnitten.
Genau, das ist auch der Punkt, in dem ich sagen würde, dahingehend ja. Also was wir nicht gemacht haben, ist uns irgendwie hinzusetzen und ganz explizit mathematisch-chemische Grundvorstellungen herzuleiten, zu extrahieren. Ich glaube, bei Kevin ging es ein bisschen in die Richtung eher. Bei uns ist das nicht so im Vordergrund, aber natürlich die Idee von diesem inhaltlichen Denken, die auch hinter den Grundvorstellungen steckt, die ist immer wieder präsent, auch in meinem Projekt. Und natürlich ebenso auch die Idee dieses Strukturierens und des verstehenden Lernens, die zieht sich von vorne bis hinten auch durch mein Projekt durch.
Jetzt habe ich dich vorhin hier nicken gesehen, aber unsere Zuhörenden haben dich natürlich nicht nicken gehört, Kevin. Magst du vielleicht noch was zu den Grundvorstellungen bei dem Projekt sagen, bitte?
Ja, im Großteil kann ich mich Jasmin da total anschließen. Gleichzeitig möchte ich aber nochmal hervorheben, dass das ja durchaus schwierig sein kann für Schülerinnen und Schüler, wenn die Chemie nicht Teil ihrer Welt ist, weil sie das vielleicht nicht mögen oder Chemie eh nicht so richtig verstanden haben, da vielleicht auch im Unterricht eher immer auf dieses Kalkül hingearbeitet wurde, dass eben die Reaktionsgleichungen mathematisch korrekt ausgeglichen wurden, aber sonst nichts damit passiert ist und dass dann eben auch diese Vermittlungsfunktion sich gar nicht richtig entfalten kann. Weil wenn ich immer nur das Gefühl habe, die Mathematik wird bei mir eben abgeprüft, sowohl im Matheunterricht als auch im Chemieunterricht, und ich habe gar nicht verstanden, was eben, das ist ganz konkret bei mir, dieser antiproportionale Zusammenhang überhaupt bedeutet, dann ist das total, ja, schwierig, wie ich schon gesagt habe, dass diese Vermittlerfunktion sich ausbildet bei den Schülerinnen und Schülern.
Jetzt komme ich mit einer etwas provozierenden Frage um die Ecke, die quasi alles in Frage stellt, was ihr jetzt gerade schon gesagt habt, nämlich ist das denn heutzutage überhaupt noch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler oder auch zukünftige Chemikerinnen und Chemiker überhaupt das rechnen können müssen? Denn wir sind ja so digital unterwegs, das machen ja heutzutage unsere Computer auch im Labor. Wozu brauchen die das also noch?
Direkt natürlich an der Stelle. Grundsätzlich ist Rechnen ohne Verstehen immer fehleranfällig, auch und gerade eben im Labor. Also wenn ich etwas auswendig gelernt habe, irgendeine Formel oder sowas, die vergesse ich relativ zügig wieder, wenn ich sie vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht brauche. Wenn ich aber Zusammenhänge verstanden habe, dann kann ich sie mir jederzeit wieder flexibel herleiten. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber du hast ein Handy dabei, dann googelst du halt mal danach. Dafür muss ich aber auch wissen, dass diese Zusammenhänge existieren. Das heißt, wenn ich vor neuen, unbekannten Situationen stehe, ist immer noch der Mensch der oder diejenige an der Stelle, die oder der entscheidet. Wenn es dann um Fehlerquellen gibt, Kevin hat gerade das Beispiel aus seiner Studie angesprochen, dann ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, verstanden zu haben, was ich da gerade eigentlich mache oder der Computer vielleicht auch gerade für mich macht, damit ich so eine Fehlerquelle identifizieren kann. Denn sonst sitze ich da und denke mir, ja, was nu? Und grundsätzlich, auch dann, wenn die Computer rechnen, entscheiden müssen eben wir. Also welche Verfahren, welche Daten müssen eingegeben werden, wie interpretiere ich das Ergebnis? Da gibt es Hilfen, aber die schlussendlich letzte Entscheidung und Überprüfung machen wir.
Das ist ja so ein Mündigkeitsaspekt quasi, das auch überprüfen zu können. Und daran anschließend kann man ja auch sagen, dass das einfach eine zusätzliche Betrachtungsweise von chemischen Phänomenen ist. Das ist ja total schön in dieser Wissenschaft, dass wir einmal auf der submikroskopischen Ebene, auf Teilchenebene Dinge erklären können und dann eben aber auch gleichzeitig formal mathematisch. und diese drei Sachen auch wirklich zusammenspielen und dieses Verständnis einen auch vielleicht geistig, kognitiv flexibel machen, eben immer wieder hin und her wechseln zu können und zu verstehen, ah, okay, mein Johannisbeersaft wird heller, weil entweder auf der submikroskopischen Ebene da irgendwas passiert oder ich das tatsächlich mit Zahlen beschreiben kann, warum das so ist. Von daher würde ich sagen, definitiv ist es nötig, dass das Schülerinnen und Schüler noch können müssten, auch wenn die reine Kalkülleistung definitiv von einem Taschenrechner übernommen werden kann, natürlich.
Vielleicht auch als Ergänzung dazu noch, chemisch denken zu lernen, heißt ja eben auch mathematisch denken zu lernen, weil die Mathematik eben ja den Naturwissenschaften Struktur verleiht und sozusagen ihre Sprache ist. Das heißt, damit ich chemisch denken kann oder dazu befähigt werde, chemisch zu denken, muss ich auch mathematisch denken.
Das geht ja ganz gut in die Richtung dieses Sirup-Beispiels, was du gerade hattest, Kevin. Ich mache mal weiter mit den ketzerischen Fragen. Und zwar, jetzt habe ich mir gerade auch schon gedacht, während ihr halt erzählt habt, also diese mathematischen Kompetenzen, die da jetzt eigentlich zur Anwendung kommen sollen, die sollten ja eigentlich nach Lehrplänen schon früher in der Schule ausgeprägt worden sein, ne? Also Kevin, für Konzentrationsberechnungen braucht man ja im Grunde genommen nur Wissen über proportionale oder antiproportionale Zusammenhänge und ein bisschen Dreisatz. Das ist ja in Baden-Württemberg Klasse 5 und 6. Und Jasmin, ne, auch bei dir kann man ja annehmen, die haben sich für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden. Und man weiß ja auch vielleicht irgendwie, dass da Mathematik auch mit reinspielt oder auch nicht. Und ich frage jetzt nochmal ganz provokant, wer versagt denn jetzt eigentlich hier? Ist es die Mathe-Lehrkraft, Chemie-Lehrkraft, Hochschuldozierende oder liegt das Problem vielleicht ganz woanders?
Ich würde sagen, Versagen ist ein sehr hartes, aus meiner Perspektive zu hartes Wort dafür. Grundsätzlich, du hast gesagt, könnte man nicht auch irgendwie annehmen, naja, die Studierenden haben sich dafür entschieden, die wissen schon, dass Mathematik da drin ist. Sie haben natürlich auch das Abitur oder eine Hochschulzugangsberechtigung zumindest erworben, also müssten sie das ja können. Und unsere Studierenden bringen auch bereits ganz, ganz viel aus der Schule mit. Das darf man nicht vergessen. Man leitet den Blick immer schnell darauf, was fehlt noch. Aber es ist eben auch ganz wichtig zu schauen, was können sie denn schon, welche Ressourcen bringen sie mit. Und die Frage ist dann vielleicht, inwiefern sind sie denn fähig dazu, diese Ressourcen in anderen neuen Kontexten, ohne Kontext jetzt näher definieren zu wollen, an der Stelle produktiv zu aktivieren. Also sprich, ja, ihr Wissen zum Beispiel eben an der Stelle dann anwenden zu können. Häufig würde ich vermuten, findet dieser Übergang von dem inhaltlichen Denken zu dem Kalkül anwenden relativ schnell statt. Sei das beispielsweise aufgrund von Zeitdruck oder anderen äußeren Umständen oder diese Phase vom inhaltlichen Denken fällt ganz hinten rüber. Und dann verlasse ich mich sehr auf das Kalkül, was mir natürlich auch Sicherheit bringt, so wie Kevin das gerade beschrieben hat, aber mich dann vielleicht wieder auch vor andere Schwierigkeiten stellt, wenn ich dann da Fehler mache an der Stelle. Da sind wir wieder bei dem Brombeersaft-Beispiel aus deiner Studie.
Da höre ich fast ja so ein bisschen auch so ein vernetztes Lernen eigentlich raus, was ich jetzt eigentlich auch in den Vordergrund stellen wollte. Ich will niemandem irgendwie eine Schuldzuweisung machen, weil die kann man schlichtweg nicht. Ich würde dafür plädieren, dass wir es irgendwie schaffen, vernetzter zu lernen, dass es unsere Schülerinnen und Schüler schaffen, ihre einzelnen Wissenselemente besser miteinander vernetzen zu können. Und da müssen wir wahrscheinlich alle immer so ein bisschen Zeit auch abzwacken können, um eben dieses Vorwissen, was Jasmin gerade total schön gesagt hat, dass die schon mitbringen, auch wirklich aktivieren können und gegebenenfalls es eben einfach auch wieder aufgefrischt wird. Und gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, alle die Gedanken drüber machen, also Chemielehrkräfte, Mathelehrkräfte und, wie wir quasi unsere Inhalte lehren. Wollen wir, dass es am Ende der rote Merkkasten im Heft ist oder dass es in gewisser Weise eben anwendbar wird. Und ja, ganz oft ist da das Problem dieser zeitlichen Umstände, dieser äußeren Umstände, dass das halt total schön und gut und einfach zu überprüfen ist, wenn ich eben den roten Merkkasten überprüfe und gleichzeitig halt eben dieses Vernetzende, dieses Anwendende, vielleicht auch Projektorientierte, wo ich eben gezwungen bin, mich mit Mathe in Chemie auseinanderzusetzen, weil ich eben schlichtweg mein Problem nicht anders lösen kann, eben total schwierig zu überprüfen ist und eben in unserer notenorientierten Schulwelt sehr schwierig auch rückzumelden ist. Und also eher so jetzt ein Lösungsvorschlag, den, glaube ich, ganz viele schon gepredigt haben, anstatt jetzt irgendwem auch mir selbst die Schuld zuzuweisen.
Die Frage war auch bewusst so formuliert. Aber jetzt sind wir ja schon ganz, auch jetzt gerade bei dir, Kevin, so ein bisschen in der Schule. Und könnt ihr vielleicht Chemielehrkräften da nochmal so ein, zwei konkrete Tipps mitgeben? Vielleicht gerade, wenn sie jetzt nicht Mathe als Fach studiert auch haben.
Ganz klar, einfach mal die Kolleginnen, den Kollegen fragen, wie die da vorgegangen sind, was da gemacht wurde. Und eben auch, wie ich schon gesagt habe, vielleicht bringt es einem hinten raus mehr Zeit, wenn ich doch mal nochmal vorne mehr Zeit investiere, um eben Vorwissen meiner Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, anstatt dann zu sagen, ach, das habt ihr beim Kollege Müller nicht gemacht. Das bringt dann in der Situation, glaube ich, wenig. Und eben reinzugucken und zu sagen, wie stellst du dir denn jetzt konkret in meinem Fall eine Konzentrationsänderung vor und daran dann eben vielleicht weiterarbeiten zu können. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Simulationen und so weiter wären eine Möglichkeit.
Also Jasmin, wie würdest du vielleicht noch auf Hochschulebene was ergänzen? Jetzt vielleicht für die Leute, die selber eine Chemievorlesung geben, zum Beispiel im Bereich Analytik oder Übungen zu dem Thema betreuen.
Also grundsätzlich kann ich mich da, glaube ich, Kevin auch anschließen und vielleicht diesen Punkt nochmal hervorheben, den er zwischendurch gebracht hat. Wenn die Zeit fehlt, sie sich eben am Anfang zu nehmen, um zu denken, ich möchte das Kalkül auf gar keinen Fall verteufeln. Aber damit ich das Kalkül als Denkentlastung wahrnehmen kann, muss ich am Anfang denken und auch immer wieder zwischendurch auf diese denkende Ebene zurückgreifen. Gerade dann, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, meine Studierenden kommen hier gerade mit der Mathematik nicht hinterher. Also das Problem liegt vielleicht tatsächlich gerade an der doch sehr vordergründigen Rolle der Mathematik, obwohl sie ja immer dabei ist. Dann eben ja, sich die Zeit zu nehmen, da nochmal drauf einzugehen, sich anzuschauen, was können meine Studierenden denn schon und wo kann ich sie noch weiterbringen. Und da dann auch in den Dialog zu gehen, eben mit den anderen FachkollegInnen, vielleicht auch aus der Mathematik. Da kann man sicherlich auch so Synergien hinterher rausziehen und die Übung immer wieder auch mit einzubeziehen, also nicht nur quasi in den Vorlesungen, sondern auch in den Übungen das Ganze immer wieder mit aufzuarbeiten, was ja vielerorts schon so stattfindet. Das muss man auch sagen.
Vielen Dank, ihr zwei. Ihr habt jetzt total interessante Aspekte schon gesagt und ihr seid wirklich ja auch brandaktuell an diesem Thema dran, haben jetzt ja auch verschiedene Studien aus den letzten Jahren schon gezeigt, darunter zum Beispiel PISA 2022 oder auch die Sinusstudie der Telekom in 2024. Und beide Studien zeichnen ja ein sehr pessimistisches Bild der mathematischen Kompetenzen von Jugendlichen ab. Da sind 30% der Jugendlichen einfach im Fach Mathematik nicht an die Mindestanforderungen herangekommen und auch nur ein Drittel der befragten 10- bis 16-Jährigen geben da an, dass sie Mathematik mögen. Und das, obwohl halt rund 3/4 der Befragten ihr Können als eher gut bis sehr gut einschätzen. Und jetzt habt ihr das ja auch schon sehr schön in Schule und Hochschule untergebracht. Aber was können denn jetzt zum Beispiel noch weitere AkteurInnen außerhalb der Schule eurer Ansicht nach irgendwie machen? Wie kann man denn Interesse und Freude fördern oder auch diese Ängstlichkeit vor Mathematik und Chemie ein bisschen reduzieren?
Ja, das ist natürlich ein super vielschichtiges Thema und es gibt nicht das eine Patentrezept. Das wäre schön, aber das gibt es eben nicht. Und es ist auch eben kein monokausales Problem an der Stelle. Und ich denke, dass wichtige Komponenten sicherlich Aspekte wie Sinnstiftung sind, also sowohl alltägliche, aber auch zum Beispiel innermathematische Sinnstiftung, interdisziplinäre Projekte und dabei dann die Fokussierung von dem verstehensorientierten Denken unterrichten. Dann natürlich auch Diagnostik und individuelle Förderung inklusive eben entsprechender Rückmeldungen, eine positive und konstruktive Fehlerkultur sowie auch Sprachförderung. Und das sind natürlich ganz, ganz viele AkteurInnen, die da mit reinspielen. Also Bildungspolitik, Schulträger, LehrerInnen, die Ausbildung von LehrerInnen, sei es in Hochschulen, sei es in Schulen, das private Umfeld, wie beispielsweise Eltern, aber auch das öffentliche Bild sicherlich der Mathematik, was immer wieder da auch reinspielt. Also super vielschichtig in allen Ebenen.
Kann man genauso stehen lassen.
Dann machen wir das doch. Bevor wir die Folge abschließen, das hatten wir vorhin schon, Jasmin, du hattest vom Hofe schon genannt. Gibt es vielleicht noch weitere Literaturtipps für Leute, die sich jetzt so ein bisschen hier einarbeiten wollen und ja, zum Beispiel nochmal was zu inhaltlichen Vorstellungen, zu Grundvorstellungen oder generell zum Thema Mathematik in der Chemie lesen wollen, durch Kevin, außer deinen Papern, die wir auch gerne verlinken natürlich.
Also grundsätzlich natürlich rund um Worked Examples, diejenigen, die ich auch schon angesprochen habe, dann gibt es ja ganz viel eben auch zur Forschung zu Problemlöseprozessen, wo sicherlich auch immer wieder der Bereich Mathematik in der Chemie aufkommt. Zu dem, was ich auch zwischendurch mal so angerissen habe, Stichwort Ressourcen, vorhandene Ressourcen, Ressourcen produktiv aktivieren zu können, dann sind wir bei diesen Knowledge and Pieces und beim Resources Framework. Da sind natürlich Grundlagen so Hammer, Disaster, Tabor, um so einzelne Namen mal zu nennen.
Bisschen konkreter werdend, gibt es natürlich auch schon Studien, die das zum Beispiel in der Physik untersucht haben. Wir haben ja jetzt heute beide ja nur über Chemie reden können. Zum Beispiel von Frau Geier, die da eine Dissertation zugeschrieben hat, die auch sehr in den Prozess von solchen Aufgaben reingegangen ist und dann natürlich um vielleicht dann nochmal ein bisschen diese Vermittlerfunktion von Mathematik zu Chemie, gibt es da ja die Arbeit von der Frau Goldhausen, die den Modellierungskreislauf aus der Mathematik entnommen hat und quasi in die Chemie überführt hat. Ich glaube, da kann man dann auch noch mal ein bisschen einsteigen, so in diese, ja, wie gesagt, die Rolle der Mathematik als Vermittler.
Super, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so schön mitgenommen habt in eure Gedanken und auch in eure Projekte und die unterschiedlichen Aspekte, die ihr da drin beleuchtet. Wir wollen euch jetzt noch zum Abschluss nochmal die Gelegenheit geben, eure Hauptpunkte für die Zuhörenden einmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Und wir würden dahingehend genauso vorgehen wie zu Anfang beim Eisbrecher und bitten euch dahingehend jetzt die folgenden Sätze zu vervollständigen. Zusammenfassend.
Lässt sich festhalten, dass Mathematik und mathematisches Denken integraler Bestandteil auch der Chemie sind und uns unser Ziel ist, verstehensorientiertes Lernen anzubahnen und zu fördern.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es nicht nur an fehlender Rechenkompetenz liegt und nicht nur an fehlendem chemischen Verständnis, sondern es wirklich multiperspektivisch ist.
Im Wesentlichen hoffe ich, dass
Wir dazu beitragen können, dass die StudienanfängerInnen mathematische Verfahren nicht einfach algorithmisch ohne Verstehen anwenden, sondern dass sie die zugrunde liegenden chemischen und mathematischen Zusammenhänge verstehen und so dann in der Lage sind, Phänomene zu erklären, Probleme zu analysieren und eben reflektierte Entscheidungen zu treffen.
Im Wesentlichen hoffe ich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, zu verstehen, wie Schülerinnen und Schüler in diesen Mathematikaufgaben arbeiten und daraus dann Empfehlungen für Lehrkräfte ableiten kann, um genau diese Prozesse im Unterricht zu fördern.
In Bezug auf den Umgang mit Mathematik im Fach Chemie wünsche ich mir, dass
Dem inhaltlichen Denken mehr Raum gegeben wird.
Und ich wünsche mir, dass es nicht immer auch so angstbehaftet behandelt wird. Es gibt ja oft Lehrkräfte, die sagen, ach, das ist jetzt irgendwie so schwierig und das Mathematik, ich habe es auch nie verstanden, sondern auch mit einer gewissen Faszination voranzugehen und zu sagen, es ist doch total spannend, dass wir Konzentrationszusammenhänge mit Mathematik beschreiben können.
Wenn Lehrkräfte oder Hochschullehrende merken, dass ihre SchülerInnen oder Studierende Probleme mit der Mathematik haben, sollten sie
Der Ebene des inhaltlichen Denkens mehr Zeit und Ressourcen einräumen und auch in der Phase des Kalkülanwendens immer wieder dorthin zurückkehren. Aber ganz wichtig, das Kalkül möchte ich an dieser Stelle nicht verteufeln und es soll nicht verteufelt werden, aber das Kalkül ist eben nur dann als Denkentlastung wahrnehmbar, wenn ich am Anfang gedacht habe, und das ist unsere Aufgabe, Kalkül als Denkentlastung tatsächlich wahrnehmbar zu machen.
genau, wenn wir feststellen, dass da Probleme sind, dann sollten wir eben genau solche Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, um einerseits das inhaltliche, das chemisch-inhaltliche Verstehen aufzugreifen und andererseits auch eben etwaige mathematische Probleme aufgreifen zu können, um eben genau diese beiden Problempole abgreifen zu können.
Liebe Jasmin, lieber Kevin, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr euch heute die Zeit für uns genommen habt. Das war unsere heutige Folge von Nicht im Fachraum essen, dem Podcast zur Forschung, zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum Essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge von Nicht im Fachraum essen wurde am 26. Mai 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Anka Trinkrebs und David Haug. Der Schnitt wurde von David Weiler durchgeführt.